Offenbarung 19, die Verse 6 bis 9. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönen, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes.
Wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Und ist ein Wunder vor unseren Augen. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Die Osterbotschaft ist die wichtigste Botschaft für uns Christen. Es ist die Auferstehungsbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Und damit auch die Auferstehungsbotschaft für uns Menschen. Wir werden eines Tages auferstehen. Und deswegen hat der Tod keine Chance in unserem Leben. Der Tod ist besiegt. Die christliche Botschaft von der Auferstehung ist auf jeden Fall die wichtigste und zentralste Botschaft, die wir Christen haben, glauben dürfen, für unser Leben, für unser Glauben, für alles, was uns begegnet in dieser Welt. Und wir dürfen aber auch konstatieren, leider, dass in unserer Welt die meisten Menschen im Großen und Ganzen keine Ahnung mehr haben, was die Osterbotschaft eigentlich ist. Ich habe mir so angewöhnt, immer so quer zu lesen, ja, Zeitungen und Berichte und so weiter. Und da kommt ganz viel über Ostern und fast nichts über Auferstehung. Nun bin ich überhaupt niemand und ich hoffe ihr auch nicht, dass wir irgendetwas beklagen. Denn wer ist denn schuld daran, dass kaum jemand mehr etwas über Ostern weiß? Ich habe da unter anderem einen Artikel gelesen, den ich uns heute ein bisschen mit hineinnehmen möchte, weil er sehr gut passt für den heutigen Text, den wir lesen werden aus dem 1. Petrusbrief. Da gibt es ein paar Fallstellen, ja, wiedergeboren, Himmel, Seelen, Seligkeit, alles Wörter. Wenn ich da auf die Straße gehe, Menschen rede, die gucken mich mit großen Augen an. Und das ist die Herausforderung, dass wir erstmal für uns die Auferstehungsbotschaft verstehen und auch verstehen, ob egal aus Schleswig-Holstein oder sonst irgendwoher, dass Menschen, auch wenn sie über den Glauben nicht reden oder reden wollen, dennoch Fragen haben. Und der Artikel bringt es sehr schön zum Ausdruck von Verena Friederike Hasel. Ich denke, die meisten werden ihn nicht kennen. Jeder sollte am besten den Artikel mal gelesen haben aus die Zeit. Vielleicht ist er auch online irgendwann. Der Aufbau des Artikels geschieht anhand von Fragen ihrer Tochter und er beginnt so: Mama, wie lange bleiben wir eigentlich in der Kiste? Ich liege neben meiner Tochter. Eigentlich wollte ich sie ins Bett bringen, bin dabei aber mal wieder eingeschlafen. Kennen wir. Die Kinder haben. Welche Kiste? Fragte ich. Na, die, in die man kommt, wenn man tot ist, sagte meine Tochter. Können wir zusammen in die Kiste? Und mein Stoffflamingo auch? Holt uns Gott mit einer Wolke hoch? Und behalte ich im Himmel meine blonden Haare? Ich glaube nicht an Gott, kann es nicht, habe es nicht in mir. Als ich Kind war, wurde ich weder getauft noch konfirmiert. Meine Mutter fand, dass ich selbst entscheiden sollte und ich entschied mich dagegen. Zu verstörend fand ich manche Passagen aus der Bibel. So beginnt dieser Artikel. Und dann werden anhand von den verschiedenen Fragen ihrer Tochter von ihr Antworten gegeben, beziehungsweise sie sucht bei verschiedenen Personen, auch Pfarrern und so weiter, Antworten. Und der Artikel endet folgendermaßen: Nachdem meine Tochter neulich eingeschlafen war, lag ich noch lange wach. Denn eigentlich habe ich genauso viele Fragen wie sie, auch wenn ich sie Tag für Tag verdränge. Nämlich, sehe ich mein Mädchen nach dem Tod wieder? Passt irgendjemand auf? Bleibt etwas von uns übrig? Das sind drei Fragen wie Hammerschläge. Verdrängt von Tag zu Tag und trotzdem spürt sie in sich drin, boah, das beschäftigt mich. Und ich bin zutiefst überzeugt, das beschäftigt so gut wie jeden Menschen. Sehen wir uns nach dem Tod wieder? Passt irgendjemand auf mich auf uns auf? Bleibt etwas von uns übrig? Und so Holger Text aus 1. Petrus 1, 3 bis 9 gibt genau Antworten auf diese Fragen. Und wir müssen ihn wirklich recht verstehen. Lasst uns beten. Herr, öffne du uns die Ohren, dass wir recht hören, und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Liebe Konstanzer, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Zuhörer, ich lese aus 1. Petrus 1, 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Das geschieht, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ich möchte es in drei Punkten ein bisschen aufdröseln. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Erstens im Blick auf das, was vor uns ist. Zweitens, trotz allem, was um uns ist, in mancherlei Anfechtung. Aber auch drittens darum, weil der Herr bei uns ist. Wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung im Blick auf das, was vor uns ist. Hoffnung. Hoffnung. Wir Christen haben Hoffnung. Und Hoffnung bietet ein Geheimnis, hat ein Geheimnis, nicht an die Situation, in der wir drinstecken, verloren zu gehen. Hoffnung verändert unsere Gegenwart. Die Hoffnung hat die Fähigkeit, aufzustehen, ist eine Fähigkeit aufzustehen in meiner Situation und über meine Gegenwart hinauszuschauen. Wer hofft, ist in der Lage, mehr zu leben, mehr zu erfahren, mehr zu fühlen als in der Gegenwart. Die Vorfreude ist eben eine bewegende Erfahrung. Und die Vorfreude, die Wirkung der Vorfreude erfahren wir bereits jetzt, obwohl das Eigentliche noch gar nicht passiert ist. Als ich meinem Sohn Konstantin im Frühjahr gesagt habe, also letztes Jahr, hey, du gehst mit Papa, wir zwei, 3 Tage Fahrrad fahren an Donau entlang. Der Satz war ausgesprochen und der hat sich tierisch gefreut, ist rumgehüpft, ja. Ist noch gar nichts passiert. Das Eigentliche kommt erst noch, aber jetzt in dem Augenblick hat sich schon seine Gegenwart verändert, so dass er etwas gefühlt hat, dass sein ganzer Körper mit involviert war. Das ist die Vorfreude, die die Gegenwart verändert. Weil für die Hoffnung läuft die Zeit nicht ab, läuft das Leben nicht ab, sondern für die Hoffnung läuft das Leben an. 10, 9, 8, 7, 6. Wow, es geht bald los. Es geht bald los. Die Zeit ist bald gekommen. Wir gehen einer herrlichen und angstfreien Zukunft entgegen. Komme da, was wolle. Wir gehen einer herrlichen und angstfreien Zukunft entgegen. Komme da, was wolle.
Ja.
Halleluja. Ja, lasst uns, ist klar, es ist nicht nur mit Emotionen getan, aber lasst uns wenigstens ein bisschen die Freude darin erleben und spüren, was das bedeutet, dass wir eine Zukunft haben, die nicht ein Todeshorizont ist, sondern ein Lebenshorizont. Und zu dieser Hoffnung, so sagt Petrus, sind wir wiedergeboren. Wiedergeboren. Quasi Modo Gendi ist heute der Gottesdienst. Wie die neugeborenen Kindlein, das ist das 2. Kapitel im Petrusbrief. Ja, was ist denn wie die neugeborenen Kindlein? Was machen die denn? Sie sind begierig nach Milch. Sie sind begierig nach Milch. Ist das Ehepaar da, wo das Kind geboren ist? Nicht da. Die könnten das jetzt nachvollziehen, begierig zu sein nach Milch, nach dem Evangelium, nach der Bibel, nach Jesus, nach Gemeinschaft, darin wachsen zu wollen, wie die neugeborenen Kindlein. Bei Wiedergeborenen dürfen wir nicht nur aus linearer Bekehrung denken, sondern an die Taufe. Wir sind getauft in ein neues Leben hinein. Das alte Leben ist vergangen, das neue Leben ist da. In der Taufe sind wir mit Christus verbunden. Und natürlich ist Glaube und Taufe im Neuen Testament, im Gegensatz zu uns heute, sehr zusammengedacht. Das fällt häufig zusammen. Und bei uns, egal in welcher Form, fällt es oft ein bisschen auseinander. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Christen nicht nur erlöst werden, nicht nur versöhnt werden, sondern warum sie wiedergeboren werden? Mit unserer alten Vergangenheit, da wo wir herkommen, können wir nicht hoffen. Wir können aus dem alten Leben heraus nicht etwas für die Gutes, für die Zukunft erhoffen. Wie kann ich an einen liebenden Vater glauben und an ihn hoffen, wenn mein Vater ganz anders war? Vielleicht hat er mich geschlagen. Vielleicht hat er mich missbraucht. Vielleicht hat er mich verlassen. Vielleicht war er gar nie da. Vielleicht macht er es auch einigermaßen gut und dennoch sind wir alle fehlerhaft. Wie kann ich aus dem heraus, aus dieser Erfahrung heraus, an einen guten Vater glauben? Es machen viele Menschen, die sagen, wie kannst du aufgrund dessen, was du in der Welt erlebst, an einen guten Gott glauben? Das ist die Metaebene. Ja, wir können aus der Vergangenheit nicht an eine gute Zukunft leben, denn die Vergangenheit ist meistens nicht so dolle. Sondern nur wenn wir geliebt werden, können wir hoffen und vertrauen. Das heißt, wir brauchen, um uns für die Zukunft freuen zu können, eine neue Herkunft. Und unsere Herkunft ist aus Gott. wiedergeboren in sein Reich. Wir kommen nun von ihm her. Das ist unsere Herkunft. Und weil wir diese Herkunft haben, eines liebenden Vaters, eines neuen Reiches, einer neuen Gemeinschaft, wo die Früchte des Geistes, Sanftmut, Liebe, Freundlichkeit, Geduld mit uns selbst und anderen, weil das neue Realität ist, wiedergeboren. Da hinein können wir hoffen und glauben an eine gute Zukunft. Da wird es so ähnlich, naja, besser natürlich, aber das, so wird es mal sein. Und deshalb haben wir Gott zum Vater, so sagt es Petrus, und Jesus zum Freund. Er sagt nicht mehr der Gott Israels, er sagt, gelobt sei der Herr, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben einen geliebten Vater. Wir haben eine neue Familie. Wir sind als Christen in eine Art neue Familie hineingeboren. Und nur wenn wir unbedingt und grenzenlos geliebt werden, können wir an eine gute Zukunft hoffen. Und das ist mir ganz wichtig. Das ist keine persönliche Herzensangelegenheit. In dem Sinne, zum Beispiel an Karfreitag waren wir alle niedergeschlagen, aber jetzt nach Ostern sind wir ermutigt, unser Leben zu begleiten, begleitet von unserem Herrn Jesus Christus, zu leben, bis wir sterben und bei ihm sind. Das wäre nicht im Horizont der Auferstehung gedacht. Das wäre zu kurz gegriffen. Wiedergeboren sind wir zu einer Hoffnung, und das Wort meint hier das Gehoffte, nicht nur das eigene Hoffen, das Gehoffte, wir erhoffen uns etwas, in der uns schlagartig nicht nur ein neuer Horizont geöffnet wird, sondern in dem wir ein ganz neues Zuhause finden. Ein Zuhause, das wir eines Tages vollumfänglich erleben und besitzen werden. Es ist kaum vorstellbar, wie das einmal für uns war, für das neugeborene Kind, als es im Todeshorizont gelebt hat. Leben ja, aber nur befristet. Immer unter der Drohung des Todes. Immer in der schrecklichen Gewissheit, es kann doch nur noch zu Ende gehen. Früher oder später. Und danach ist keine Hoffnung. Immer nur Leben von Aufschub zu Aufschub. Und je älter wir werden, desto mehr empfinden wir das. Es nagt an uns, es bohrt an uns. Die Gedanken kommen immer häufiger in unser Kopf hinein. Und sie machen uns Angst. Wir wissen oder unbewusst spürend, dass wir eigentlich zu Höherem bestimmt sind. Aber der hässliche Tod wird uns fressen. Und dann fragt die Journalistin, bleibt etwas von uns übrig? Bleibt etwas von uns übrig? Und wir Christen können voller Gewissheit und voller Überzeugung sagen, ja, weil wir eine Zukunft haben, die so unglaublich sein wird, dass wir uns jetzt schon freuen können. Es ist eine anlaufende Geschichte, keine ablaufende Geschichte. Viele Christen nehmen an, wie das ein Fallstrick, dass der Himmel der Ort ist, an den man geht, um die Errettung zu erfahren. Oder gar, dass Errettung darin besteht, in den Himmel zu gehen, wenn man stirbt. Wer so glaubt, versteht Petrus nicht. Für Petrus bedeutet Himmel, und wenn er vom Himmel redet, hier in 1. Petrus 1, einfach Reichtümer in der Gegenwart Gottes, die dort aufbewahrt werden. Reichtümer in der Gegenwart Gottes. Da, wo Gott natürlich ist, im Himmel präsent, aber auch hier. Es ist der Ort, an dem Gottes Absichten für die Zukunft, für unsere Zukunft, aufbewahrt werden. Es ist nicht der Ort, an dem sie bleiben sollen, sodass man etwa in den Himmel gehen muss, um in ihren Genuss zu kommen. Nein, Sie werden dort in Sicherheit aufbewahrt für den Tag, an dem sie auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Ich habe dieses Beispiel genommen. Ein guter Freund ist bei mir zu Hause und ich sage zu ihm, ich habe im Kühlschrank Bier für dich aufbewahrt. Und damit meine ich nicht, er soll in den Kühlschrank klettern, um das Bier dort zu genießen. Nein, es ist dort aufbewahrt. Es wird sicher aufgebaut, gekühlt. Aber nicht, dass wir da hingehen, sondern das werden wir erleben eines Tages. Wir glauben an unsere Auferstehung, da werden wir das erleben eines Tages. Gottes zukünftige Erbe, also diese unvergängliche neue Welt und die neuen Körper, die wir haben werden in jener Welt, die jene Welt bevölkern werden, werden bereits jetzt in Sicherheit aufbewahrt. Und sie warten auf uns. Das ist der Blick in die Zukunft. Sie warten auf uns. Zwickt's dich? Hast du irgendwo Schmerzen? Tut's irgendwo weh? Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Aber unsere Körper werden verwandelt werden und sind schon aufbewahrt in Zukunft. Das muss unser Blick sein. Dorthin. Und sie werden eines Tages, wenn der neue Himmel und neue Erde zusammenfallen, sichtbar werden. Ich möchte noch sagen, weil es oft nicht klar ist, dass Seelenseligkeit, wir sind von Plato geprägt, ja, dass alles Leibliche negativ ist, ja, das Finsternis und alles Geistige, alles Immaterielle, ja, Licht ist. Das ist aber nicht biblisch, das ist platonisch. Ja, und deswegen ist es ein Stolperstein, wenn der Petrus davon spricht. Trotz seiner Häufigkeit im späteren Christentum benutzt das Neue Testament das Wort Seele nicht, um sozusagen zu sagen, dass es nur ein Teil von uns ist, der gerettet wird. So innen drin die Seele, die gerettet wird. Nein, das Wort Psyche scheint sich hier eher wie das hebräische Nefesh nicht auf einen unkörperlichen inneren Teil des Menschen zu beziehen, sondern auf das, was man die ganze Person, die ganze Persönlichkeit nennen kann und soll. Deswegen aus Korinther 15, es gibt irdische Körper, sagt Paulus, es gibt himmlische Körper. Es ist nicht irgendwie ein Geist, es ist ein Körper, den wir haben. Es ist eine ganz klare Zukunft. Das Auferstehungsleben ist nicht dann dem Verfall ausgesetzt. Es ist nicht mehr der Verunreinigung ausgesetzt, dass unser Herz immer mehr befleckt. Nein, es wird, wie es Petrus sagt, unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich sein. Wir wissen nicht alles im Detail, aber eines können wir wissen, was unserem Herrn Jesus gehört, gehört auch uns. Römer 8, wie sollte Gott uns mit ihm nicht alles schenken? 8,32, wie sollte Gott uns mit Christus nicht alles schenken? Was die Zukunft bringt, das können die Autoren im Neuen Testament, der Apostel Petrus und auch wir, oft nur in Negation sagen, unbefleckt, unverwelklicht. Oder in Offenbarung, kein Schmerz. Kein Leid, keine Krankheit, keine Demenz. Immer negativ, weil es ist so unglaublich, was da ist. Aber das, was es hier negativ ist, das kann es nicht mehr sein. Das kann es nicht mehr sein. Das ist sicher. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, das ist der Blick, was vor uns ist. Und das müssen wir uns Christen auch im Laufe des Jahres immer vor Augen halten. Anlaufende Geschichte, hoffnungsvolle Geschichte. Und zweitens, wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung, trotz allem, was um uns ist. Trotz all den Mist, den wir auch erleben im Laufe einer Woche, im Laufe unseres Lebens. Wenn wir jetzt schon wiedergeboren sind, ist doch die Frage, was heißt das nun hier und jetzt in dieser Zwischenzeit? Gibt ja ein wundervolles Lied dazu. Man könnte fragen, warum sind wir jetzt noch hier? Warum werden wir nicht zum Beispiel direkt bei unserer Bekehrung, flups, in den Himmel erhoben? bei Christus zu sein, wonach sich Paulus sehnt. Warum bist du in Gottes Namen hier? Warum sitzt du noch hier, der du glaubst in der Auferstehung Jesu Christi? Warum bist du hier? Und das ist eine Frage, die sich der Petrus im ganzen Brief beschäftigt. Und der neue Horizont, der sich geöffnet hat und der sich zeigt, das Ziel, das nun klar ist, aber es zeigt sich auch das Eigentliche, wie im Beispiel meines Sohnes, liegt noch vor uns. Wir freuen uns jetzt schon, aber es liegt noch vor uns. Man kann sich schon darauf freuen, aber vor allem, und das ist wichtig, wir dürfen es jetzt schon mitgestalten. Wir dürfen es jetzt schon mitgestalten. Jesus begegnet den Jüngern und sagte, siehe, hier ist das Reich Gottes. Wo du bist, ist Reich Gottes. Da fängt es schon an. Das Eigentliche kommt, aber es ist schon erlebbar, es ist schon spürbar. Wir dürfen es schon einüben, so zu leben, wie es später mal normal sein wird. Denkt an die Früchte des Geistes. Wir müssen nicht irgendwelche Regeln einhalten, die Gott irgendwie mal festgelegt hat, die aber eigentlich nichts wirklich in unserem Leben zu tun hat und schon gar nicht in der Zukunft. Nein, das, was wir jetzt schon einüben, zählt nachher in der zukünftigen neuen Welt. Freuen und mitgestalten, das ist das, was wir hier und jetzt bis zu dem Punkt, dass wir hier von der Welt genommen werden, machen sollen. Freuen und mitgestalten. Ja, aber. Und da ist eben der Petrusbrief sehr nüchtern und sehr klar. Nicht problemlos. Wir dürfen uns freuen und mitgestalten, aber es heißt nicht, dass alle Probleme weg sind, sondern es kommen sogar durch den Glauben noch Probleme hinzu. Und wir haben es gerade gehört von Christen, die massive Probleme haben in manchen Ländern, weil sie den Glauben nicht leben können, weil sie drangsaliert werden, weil sie jeden Tag mit dem Tod bedroht werden. Und auch wir, wenn wir es ernst meinen, werden gehänselt, werden belächelt. Außer ihr schweigt euch aus über eure Hoffnung, die in euch ist. Aber wenn ihr euch nicht ausschweigt, werdet ihr Verwunderungen erleben, dass sich Menschen wundern über euch. Bleibt wenigstens hängen. Der Text spricht in aller Nüchternheit von Situationen der Anfechtung mitten im Lobpreis. Es ist von vielfältigen Erprobungen die Rede. Von außen, die uns herangetragen werden, und von innen, Anfechtungen, die wir haben. Wer Christ wird, und das ist ganz klar, begibt sich in ein Spannungsfeld, wo es heiß und kalt werden kann. Je nachdem. Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, dann, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll. Ich liebe Petrus für seine Präzision. Es gibt vielleicht Christen, die nur noch so, oh, es ist alles schlechter und oh, die Welt geht zugrunde und um uns geht es auch so schlimm, aber irgendwann mal werden wir uns freuen, aber jetzt geht es gerade gar nicht. Solche Zeiten gibt's. Die gibt's. Dass es einen ganz hart trifft und dass man auch mal deprimiert sein darf, dass man mal fertig sein darf, dass man heulen darf, dass man nicht aus dem Bett raus will. Aber es ist nicht die ganze Zeit so. Wenn es sein soll, passiert's. Und es kann hart kommen, aber es ist nicht immer so. Aber wenn es so ist, dann steht alles unter dem Vorzeichen, dass Gottes Macht, so sagt es Petrus, uns bewahrt. Gottes Macht bewahrt uns auch dann, wenn wir nicht so glauben können, wie wir es uns erhoffen und vorstellen. Wenn es uns mal ganz dreckig geht, wenn was Schlimmes passiert ist, bewahrt uns Gottes Macht. Wir sind dadurch den Glauben voll mit hineingenommen und er vergleicht es mit Gold. Gold ist ein hochwertiger Stoff, kein minderwertiger Stoff, der durch den Verbrennungs- und Verschlackungsprozess herauskristallisiert ist. Er erweist sich in der Feuerglut. Da wird das Gold sichtbar. Und er sagt, wie viel mehr ist euer Glaube, wird euer Glaube kostbar als kostbar befunden für euch selber, wenn ihr mal richtige Hitze erlebt habt. Wie viel wertvoller ist die Gnade, wenn wir mal richtig schuldig geworden sind, wenn es uns mal so dreckig geht. Und dann merken wir sind dennoch geliebt. Die Vergebung Jesu Christi ist weiter, größer, stärker als das, was wir antun können. Und wir merken plötzlich, wow, was für ein Glaube. Der Glaube trägt ja mich. Ich muss nicht Gott tragen, ich muss nicht etwas tun, sondern der Glaube trägt mich. Wie viel kostbarer als Gold und Silber, wenn wir spüren, dann wo wir schwach sind, wunderbares Lied, können wir sagen, ich bin in Christus stark. Das ist ein kostbarer Glaube. Ein Glaube, der durchträgt. Was fragt die Journalistin? Passt jemand auf uns auf? Und wieder, was müssen wir sagen? Ja, durch Gottes Macht sind wir bewahrt. Da passt einer auf uns auf. Und er hat ein ganz schönes Heerschar von Engeln, die mit aufpassen. Wir sind getragen in Gott. Wir sind gehalten. Noch so ein Lied, gehalten in seiner Hand. Vielen Dank für Liedauswahl. Gehalten in seiner Hand. Passt jemand auf uns auf? Ja, ein Gott, der die Macht dazu hat. Und wo könnte es deutlicher werden als bei Petrus? Ich weiß, im Gespräch hat er gesagt, ach, weißt du, was da steht? Da bewahrt uns Gottes Macht durch unseren Glauben. Hängt doch wieder an uns. Hängt doch wieder an uns. Es gibt Leute, die lesen immer so die Bibel. Ja, immer, ah, ist doch noch was uns und doch noch auf meiner Seite und doch noch liegt es an mir. Dann schau dir das Leben Petrus an. Er hatte einen starken Glauben. Er hat gesagt, Jesus, wenn dich alle verlassen, ich bleibe bei dir. Ich gehe mit dir in den Tod. Jesus kennt dich. Er kennt dich ganz persönlich. Er kennt Petrus. Und in aller Klarheit schaut er ihm in die Augen und sagt, Petrus, es wird der Tag kommen, da wird der Satan dich sieben, dein Glaube wird auf die Probe gestellt. Und dann sagt er nicht, bete, dass du durchhältst. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst mal das verstanden hast und das du kapiert hast, dass ich es bin, dann stärke deine Brüder. Dann bist du fähig, deine Brüder, deine Geschwister zu stärken. Aus deiner Kraft heraus. Ha! Weißt du, nach dem Boot, du wolltest zu mir kommen, das war toll. Aber kaum hast du die Wellen gesehen, hast du in die Hose geschissen. Aber meine Hand war da. Du hast geschrien, es war gut. Meine Hand war da. Meine Hand war da. Gottes Hand ist da. Wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung, trotz allem, was um uns ist. Und letztens, wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung, weil der Herr immer bei uns ist. Die Leser werden von dem Augenzeugen Petrus, darauf angesprochen, dass sie Jesus lieb haben, obwohl sie ihn nicht sehen. Und dass sie jetzt an ihn glauben, obwohl sie ihn immer noch nicht sehen. Das ist ganz wichtig. Wir kennen Jesus. Wir können ihn kennen. Allein schon, was wir lesen, was wir von ihm schon erfahren haben, was er alles getan hat, was er alles durchlitten hat, was er alles verkündigt hat. All das kennen wir. Aber das Entscheidende ist, dass das alles, was er getan hat, die Voraussetzung, die Grundlage dafür war, dass er jetzt bei uns sein kann. Jesus Christus ist auferstanden, er lebt, um bei uns zu sein. Da freuen wir uns ganz besonders bei Pfingsten oder feiern es an Pfingsten in ganz besonderem Maße, dass er jetzt noch im Geiste bei uns ist. Er wird aber, wir werden ihn einmal sehen, mit unaussprechlicher, wie es Petrus sagt, Herrlichkeit. Wir können jemanden lieben, obwohl wir ihn nicht sehen, Jesus Christus, weil er das durch die Auferstehung geschaffen hat. Jesus Christus lebt mitten unter uns. So ist es. Aber gerade dadurch wird ja deutlich, dass was er damals getan hat, gelitten hat, durchgestanden hat, die Voraussetzung dafür ist, dass wir jetzt ihn lieben können. Und deswegen ist es so wichtig, dass er uns kein Fremder bleibt. Ich weiß nicht, wie weit du Jesus schon kennst. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch drin und denkst im Grunde, ja, in vielem ist er mir fremd geblieben. Das muss nicht so bleiben. Das muss nicht so bleiben. Wir können ihn immer mehr kennenlernen, immer tiefer kennenlernen. Da gibt es so vieles zu entdecken. Das ist bei aller Liebe so. Der geliebte Mensch ist wichtig. Egal wie die äußeren Bedingungen sind. Du bist hart angefochten. Aber gerade in der Bedrängnis, in der Hitze, bewährt sich eine Beziehung. Wird deutlich, kann ich dem Menschen vertrauen? Oder ist es nur eine Schönwetter-Ehe oder Schönwetter-Freundschaft? Auch hier zeigt sich's wieder in der menschlichen Gemeinschaft, dass durch das, wo äußerlich vielleicht schwierig wird, wir entdecken können, ob es der andere wirklich ernst meint. Und das schafft ein tieferes Verbundensein. Und so ist es mit Jesus Christus. Es geht darum, ihn immer besser kennenzulernen und dadurch immer stärker mit ihm verbunden zu sein. Und dann wächst auch die Hoffnung in uns. Dieses Zukunftsbild bleibt klarer, wird klarer. Und je klarer es ist, umso mehr verändert es unsere Gegenwart im Hier und Jetzt. Und so kann also die Seligkeit, von der Petrus hier spricht, nicht darin bestehen, dass wir alle Tage herrlich und in Freuden leben und den lieben Gott nur darum für wichtig halten, weil er uns ein angenehmes Leben garantiert. Kennst du Christen? Nein, Gott ist doch nicht nur der Garant oder Lieferant der Dinge, die das Erbe ausmachen. Nein, das Erbe ist die gemeinsame persönliche Zukunft mit dem dreieinigen Gott. Ihn werden wir sehen, wie er ist. Und dann werden wir auch uns sehen, wie wir sind. Und so erschreckend dieser Gedanke einerseits ist, so schön ist er auch durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte uns zwei Fragen mitgeben für euch über die Woche. Ganz einfach, hast du Jesus Christus lieb? Liebst du ihn, obwohl du ihn nicht siehst? Wenn du jetzt eine Sekunde gezögert hast, ab einer Sekunde zählst, bete, vertrau dich jemand an. Sei begierig wie das neugeborene Kind nach Milch, nach dem Evangelium, nach der Gemeinschaft, nach Christus. Begierig danach sein. Hast du Jesus lieb? Und zweitens, hat sich deine Gegenwart aufgrund der Vorfreude auf die Zukunft mit ihm verändert? Bist du ein veränderter Mensch? Und dann denk dran, dass hier ganz viele Menschen rumlaufen, die fragen, bleibt etwas von mir übrig? Sehe ich meine lieben Menschen wieder? Passt jemand auf mich auf? Und wir können fast trinitarisch antworten, ja, ja, ja. Das ist die Hoffnung. Amen.